Anders allerdings kann es aussehen bei Konflikten zwischen Staaten und nichtstaatlichen Akteuren. Dort sind die Voraussetzungen andere und die Balance of Power stößt an ihre Grenzen. Dass ein überlegener Staat bei geringen eigenen Verlusten leichtes Spiel hat, trifft hier nicht notwendigerweise zu. Sowohl die USA in Vietnam, Frankreich in Algerien, als auch die Sowjetunion in Afghanistan und die internationale Koalition in Afghanistan seit 2001 mussten feststellen, dass gegen irreguläre Truppen schlecht Krieg führen ist. Diese setzen in ihrem Kampf gegen konventionelle Streitkräfte auf Partisanentaktiken, manchmal auch Terroranschläge und verfolgen andere Ziele. Staatliche Akteure sind mit ihrer konventionellen Überlegenheit oft nicht in der Lage, diese Kriege schnell zu beenden, ganz im Gegenteil. Oftmals müssen sie sich nach langer Aktivität in diesen Ländern als Verlierer zurückziehen. Es gilt das Diktum von Henry Kissinger, selbst US-Außenminister während des Vietnamkrieges: Die Guerilla gewinnt, wenn sie nicht verliert. Die reguläre Armee verliert, wenn sie nicht gewinnt. Der Vorteil liegt auf der Zeitachse. Irreguläre Akteure zermürben ihre Gegner, je länger sie die Kampfhandlungen hinauszögern, die immer mehr Soldaten verlieren und wachsenden Druck von der sogenannten Heimatfront, von der eigenen Bevölkerung zu spüren bekommen. Und das geschieht immer schneller. Everywhere I hear the sound of marching, charging feet, boy, 'cause summer's here and the time is right for fighting in the street, boy. Street Fighting Man, Rolling Stones. Westliche Gesellschaften sind nicht mehr bereit, einen hohen Blutzoll für irreguläre Kriege zu zahlen. Die Proteste in den USA gegen den Vietnamkrieg waren eine Reaktion auf die 36.000 Soldaten, die bis einschließlich 1968 in Südostasien gefallen waren. Die gesellschaftliche und kulturelle Bedeutung dieser Antikriegsbewegung wirkt bis heute. Die Unmutsbekundungen in den Gesellschaften der Vereinigten Staaten und anderer Länder während der Afghanistan- und Irakkriege seit 2001 bzw. 2003 fielen wesentlich intensiver aus, setzt man sie in Relation zu den eigenen viel geringeren Verlusten. Bis 2016 starben in Afghanistan und Irak zusammen rund 6.800 US-Soldaten. Zwischen 1961 und 1975 geht man unterdessen von rund 58.000 gefallenen GIs aus. Wohlgemerkt, jeder getötete Soldat ist einer zu viel. Und es soll hier keineswegs eine Relativierung betrieben werden, indem kühl die reinen gefallenen Zahlen verglichen werden. Für die Nichtbereitschaft zu einem hohen Blutzoll gibt es mehrere Erklärungsansätze. Der eine ist die Idee der postheroischen Gesellschaft. Geprägt ist diese Gesellschaft von langen Friedensperioden. Und Familien entwickelter Staaten, meist Demokratien, haben weniger Kinder als früher. Sie sind deshalb auch nicht mehr so schnell bereit, das Leben ihrer Söhne und Töchter, ihrer Väter und Mütter zu opfern. Die Vorstellung oder der Wunsch, einen Kriegshelden in der Familie zu haben, kann den damit verbundenen Verlust nicht mehr aufwiegen. Dadurch sinkt die Unterstützung für militärische Maßnahmen einer Regierung. Ich würde hinter diese Theorie ein großes Fragezeichen setzen. Logischer erscheint mir, dass Gesellschaften in vielen Fällen nicht mehr von der Notwendigkeit eines Krieges überzeugt sind und deshalb keinen hohen Blutzoll entrichten wollen.